Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Yong-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über junge Menschen, die klassische Medien neu entdecken. Sie hören außerdem Korea hautnah, Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Schritte zur Wiedervereinigung. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Südkorea und NATO wollen über Beschaffungsabkommen verhandeln. Südkorea, USA und Japan wollen bei modularen Reaktoren im Indopazifik kooperieren. Angedrohte Zölle wegen Zwangsarbeit. Seoul fordert Washington zum Umdenken auf. Südkorea und die NATO haben sich auf die Aufnahme von Verhandlungen über ein Rahmenabkommen über die Beschaffung geeinigt. Die Aufnahme von Verhandlungen sei formalisiert worden, teilte der nationale Sicherheitsberater Ri Song-lak am Dienstag in der Türkei nach dem Treffen zwischen Präsident Lee Jae-myung und NATO-Generalsekretär Mark Rutte mit. Das Abkommen werde nach seinem Abschluss einen institutionellen Rahmen für die Teilnahme koreanischer Unternehmen am gemeinsamen Beschaffungsmarkt der NATO bieten. Das Marktvolumen werde auf 15 Billionen Won, rund 10 Milliarden Dollar jährlich geschätzt, hieß es. Nach weiteren Angaben wird Südkorea im Rahmen der multinationalen Kooperationsprogramme der NATO zur gemeinsamen Entwicklung von Ausrüstung und Materialien als Beobachter einer Initiative für Rohstoffe im Verteidigungsbereich beitreten. Das Land beteilige sich bereits als Beobachter an einem Projekt für Munitionslieferungen. Die Beteiligung an diesen Projekten werde nicht nur die Interoperabilität zwischen Waffensystemen Südkoreas und der NATO verstärken, sondern auch zur Schaffung stabiler Beschaffungsbedingungen für koreanische Militärgüter beitragen, betonte er. Südkorea, die USA und Japan haben ein trilaterales Kooperationsmemorandum über den Einsatz kleiner modularer Reaktoren SMR im indopazifischen Raum abgeschlossen. Das US-Außenministerium gab bekannt, dass Amtschef Marco Rubio, der südkoreanische Außenminister Cho Hyun und sein japanischer Amtskollege Toshimitsu Motegi die formelle Absichtserklärung Memorandum of Cooperation MOC am Dienstag am Rande des NATO-Gipfels in Ankara unterzeichnet hätten. Das MOC bietet den Rahmen für eine trilaterale Zusammenarbeit, damit kleine modulare Reaktoren möglichst bald in anderen Ländern eingesetzt werden können. Der Schwerpunkt liege dabei auf dem Indopazifik, erklärte das Ministerium. Die drei Länder würden einander im zivilen Nuklearbereich hervorragend ergänzen. Es biete sich die Gelegenheit für eine für alle Seiten vorteilhafte und engere Zusammenarbeit in der Nuklearindustrie. Ein koordinierter trilateraler Ansatz ermögliche Unternehmen der drei Länder in einer Region mit wachsendem Energiebedarf, wettbewerbsfähigere Alternativen anzubieten, hieß es weiter. Angesichts der angedrohten US-Zölle wegen Zwangsarbeit hat die südkoreanische Regierung auf eine mangelnde Begründung hingewiesen. Die Entscheidung solle daher überdacht werden. Nach Angaben des Büros des US-Handelsbeauftragten USTR am Dienstag äußerte die südkoreanische Regierung diese Position in einer schriftlichen Stellungnahme. Das USTA hatte Anfang Juni angekündigt, zusätzliche Zölle von 10 bzw. 12,5% auf Importe aus 60 Volkswirtschaften, darunter Südkorea, zu erheben. Der Schlussfolgerung des USTA, dass Korea durch Zwangsarbeit hergestellte Produkte importiere und den US-Handel belaste, liege offenbar weder eine faktische Grundlage noch eine ausreichende Analyse zugrunde, erklärte Seoul in dem Papier. Die südkoreanische Regierung erklärte darüber hinaus, dass in dem vom USTR zitierten Bericht der Internationalen Energieagentur keinerlei Bedenken über Südkorea erhoben worden seien. Korea setze bereits verschiedene Maßnahmen um, darunter den Aufbau eines inländischen Rechtsrahmens und die Ratifizierung internationaler Verpflichtungen. Auf diese Weise solle der Privatsektor dazu bewegt werden, durch Zwangsarbeit hergestellte Produkte aus den Lieferketten zu nehmen, hieß es. Die USA haben sich über Südkoreas Kapazitäten für den Entwurf und Bau von Militärschiffen erkundigt. Nach Angaben aus der Verteidigungsindustrie am Mittwoch haben sich das US-Verteidigungsministerium und US-Marine kürzlich jeweils mit Requests for Information, Informationsanfragen über Kampf- und Betankungsschiffe an koreanische Schiffbauer gewendet. Eine solche Anfrage stellt ein Verfahren zur Sammlung von Informationen über Preise und Lieferbedingungen sowie anderen Marktdaten dar, die die US-Regierung für Planungszwecke durchführt. Wie verlautete, hätten HD Hyundai Heavy Industries und Hanwha Ocean, die beiden führenden südkoreanischen Anbieter für Spezialschiffe, im Juni dem US-Verteidigungsministerium Informationen über ihre Kapazitäten im Bereich Kampfschiffe bereitgestellt. Auf eine Anfrage der US-Marine nach Informationen zu mittelgroßen Betankungsschiffen meldeten sich die beiden Schiffbauer ebenfalls, außerdem auch Samsung Heavy Industries. Südkorea hatte im Mai dank starker Halbleiterexporte einen Rekordüberschuss im internationalen Handel verzeichnet. Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Mittwoch wies die Leistungsbilanz im Mai nach vorläufigen Schätzungen einen Überschuss von 38,61 Milliarden Dollar auf. Damit wurde der im März verbuchte bisherige Monatsrekord von 37,93 Milliarden Dollar erneuert. Der kumulierte Leistungsbilanzüberschuss im Zeitraum Januar bis Mai beträgt 141,28 Milliarden Dollar. Dies ist mehr als viermal so hoch wie der Überschuss im Vorjahreszeitraum. In der Warenbilanz wuchs der Überschuss auf ein Allzeithoch von 37,86 Milliarden Dollar. Die Ausfuhren legten um 62,9% zum Vorjahr auf 94,34 Milliarden Dollar zu. Bei Computer-Peripheriegeräten, Halbleitern und Erdölprodukten ging es besonders steil aufwärts. Die südkoreanische Regierung will der Ukraine umfassende Hilfe in Höhe von 100 Millionen Dollar zukommen lassen. Dies kündigte der nationale Sicherheitsberater Ri Song-lak am Dienstag im Pressezentrum in der türkischen Hauptstadt Ankara an. Er informierte die Presse über die Ergebnisse der Teilnahme von Präsident Lee Jae-myung am NATO-Gipfel. Ri erinnerte daran, dass Südkorea die Ukraine stets auf verschiedene Weise, einschließlich humanitärer Hilfe, unterstützt habe. Südkoreas geplante Hilfeleistung sei eine Erweiterung seines Beitrags in diesem Kontext. Ein hochrangiger Beamter des Präsidialamtes sagte zu der Entscheidung, Südkoreas Position zur Ukraine-Hilfe bleibe unverändert, es würden keine tödlichen Waffen zur Verfügung gestellt. Beim internationalen Tanzfestival Impulstanz in Wien wird ein Sonderprogramm zum zeitgenössischen Tanz in Korea angeboten. Das südkoreanische Kulturinstitut in Österreich teilt am Mittwoch mit, dass das Programm Fokus Korea präsentiert werde. Das Impulstanz Vienna International Dance Festival, das größte Festival für den zeitgenössischen Tanz in Europa, findet dieses Jahr vom 9. Juli bis zum 9. August statt. Korea steht beim diesjährigen Festival im Fokus. Fokus Korea besteht aus Aufführungen, Workshops und Gesprächen mit Künstlern. Aufgeführt werden Post-Orientalist Express und North Korea Dance von der Choreografin An In-mi. Auf dem Programm steht auch Manshin von Nam Hye-ji, eine Kombination eines koreanischen schamanistischen Rituals mit zeitgenössischer Performance. Die südkoreanische Regierung hat ein Visum für digitale Nomaden, ein sogenanntes Vocation-Visum, offiziell eingeführt. Das Visum war zuvor probeweise angeboten worden, um ausländische Talente ins Land zu locken, die die Welt bereisen und Fernarbeit machen. Nach Angaben des Justizministeriums am Dienstag wurde das neue Visaprogramm am 30. Juni gestartet. Das Justizministerium analysierte die Ergebnisse des Pilotprojekts von Januar 2024 bis Mai 2026 und arbeitete verbesserte Pläne für einen formellen Betrieb aus. Demnach wird die Einkommensanforderung auf den Bereich des ein- bis zweifachen des Bruttonationaleinkommens pro Kopf in Südkorea vom Vorjahr gelockert. Sollte der Antragsteller jung sein, beziehungsweise außerhalb der Hauptstadtregion oder in einem von einem Bevölkerungsrückgang betroffenen Gebiet wohnen. Während der Probezeit wurde unabhängig von Alter und Wohnort verlangt, dass Antragsteller mehr als das Doppelte des BNE Koreas verdienen. Zudem wurde die maximal zulässige Aufenthaltsdauer von 2 auf 3 Jahre erhöht. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe von Kreuz und quer durch Korea. Am Mikrofon ist heute ausnahmsweise Isuyan. Heute wollen wir über folgende Themen berichten. In Südkorea entdecken immer mehr junge Menschen, vor allem aus der Generation Z, klassische Medien wie Kino, Zeitung und Fernsehen neu für sich. Hinter diesem Trend steckt vor allem eine wachsende Erschöpfung gegenüber Algorithmen und Falschinformationen im digitalen Alltag. Mehr dazu im ersten Teil. Danach hören Sie Korea hautnah. In Südkorea begeistert eine Dating-Methode, die bislang vor allem junge Leute nutzten, zunehmend auch die Generation der über 50-Jährigen. Beim sogenannten Rotations-Speed-Dating wächst die Zahl der älteren Teilnehmenden rasant, wie neue Zahlen und Umfragen zeigen. Näheres dazu erfahren Sie im dritten Teil. Zum Schluss hören Sie die Unterhaltungsnachrichten mit Sebastian Ratzer. Zuerst hören Sie etwas Musik. Viel Spaß mit dem Lied Devil, gesungen von Super Junior. Sushi. In Südkorea entdecken immer mehr junge Menschen klassische Medien wie Kino, Zeitung und Fernsehen neu für sich als bewusste Gegenbewegung zur ständigen Reizüberflutung durch soziale Netzwerke und Algorithmen. Eine junge Berufstätige aus Seoul Anfang 20 erzählte, sie habe in diesem Jahr bereits 15 Filme im Kino gesehen, darunter auch Vorpremieren und ein regionales Filmfestival besucht. Für sich selbst benutze sie inzwischen den Begriff Emepil, eine koreanische Wortschöpfung, die so viel wie unentschlossene Cinephil bedeutet. Der eigentliche Begriff Cinephil sei ihr fast zu groß, dabei habe sich ihr Konsum an Filmen deutlich erhöht. Diese Entwicklung geht auf eine wachsende Erschöpfung gegenüber Algorithmen zurück, die ständig ähnliche Inhalte vorschlagen, weshalb immer mehr Menschen sich wieder bewusst und konzentriert mit hochwertigen Inhalten auseinandersetzen wollen. Auch die Zahlen geben diesem Trend recht. Nach Angaben der koreanischen Filmförderungsbehörde lag der Umsatz der Kinos im ersten Halbjahr dieses Jahres bei umgerechnet rund 208 Millionen Euro, der höchste Wert seit Beginn der Corona-Pandemie, der 2021 noch auf nur rund 20 Millionen Euro eingebrochen war. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich auch in den USA, wo der Kinoumsatz im ersten Halbjahr ebenfalls den höchsten Stand seit der Pandemie erreichte. In Südkorea sorgte etwa der heimische Kassenschlager The King's Warden mit mehr als 10 Millionen Kinobesuchern für gute Stimmung. Eine Studie der Filmförderungsbehörde zeigt zudem, dass sich der Filmgeschmack der Zuschauerinnen und Zuschauer durch Streamingdienste zunehmend ausdifferenziert und Mundpropaganda ein wichtiger Anreiz für den Kinobesuch ist. Besonders die Generation Z, also junge Menschen, die zwischen 1997 und 2012 geboren wurden, hat in diesem Jahr die Nachfrage nach Kinobesuchen angetrieben. Laut einer Umfrage des amerikanischen Marktforschungsunternehmens Fandango haben 87% der befragten Angehörigen dieser Generation im vergangenen Jahr mindestens einmal einen Film im Kino gesehen, deutlich mehr als bei den sogenannten Babyboomern mit 58%. Während ältere Generationen das Kino oft nutzten, um dem Alltag zu entfliehen, geht es der Generation Z eher darum, gemeinsame Erlebnisse mit anderen zu teilen. Auch der diesjährige Horrorfilmboom in den Kinos werde maßgeblich von dieser jungen Generation getragen. Eine Gegenreaktion auf digitale Reizüberflutung und Falschinformationen zeigt sich auch bei anderen klassischen Medien. Die Zeitungslektüre hat unter Jugendlichen zuletzt wieder zugenommen. Laut einer Erhebung der Koreanischen Stiftung für Journalismusförderung ist der Anteil jugendlicher Zeitungsabonnentinnen und Abonnenten auf 12,7% gestiegen, ein Plus von 1,3 Prozentpunkten gegenüber der letzten Erhebung vor 3 Jahren. Der Anteil der Jugendlichen, die angegeben haben, in der vergangenen Woche eine gedruckte Zeitung gelesen zu haben, ist von 7,8% im Jahr 2019 über 11,3% im Jahr 2022 auf zuletzt 12,7% gestiegen. Besonders bei Grundschulkindern hat die Zeitungslektüre deutlich zugenommen. Da gedruckte Zeitungen im Alltag jedoch wenig praktisch sind, mündet dieses Interesse häufig in kostenpflichtige digitale Abonnements. Die New York Times etwa hat allein im ersten Quartal rund 310.000 neue digitale Abonnentinnen und Abonnenten gewonnen. Auch die Fernsehnutzung ist zuletzt leicht gestiegen. Laut einer Erhebung der Rundfunk- und Telekommunikationsbehörde gaben 70,9% der Befragten an, an mindestens 5 Tagen pro Woche fernzusehen, ein Anstieg von 1,9 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr, nach einem Rückgang in den Jahren nach der Pandemie erstmals wieder eine Trendumkehr. Der Studie zufolge gilt das Fernsehen bei Naturkatastrophen und anderen Krisensituationen weiterhin als unverzichtbares Medium. Zudem wächst die Erschöpfung gegenüber algorithmisch gesteuerten Informationen und Falschnachrichten. Die wachsende Nachfrage nach kuratierten Informationen und hochwertigen Inhalten geht maßgeblich auf eine wachsende Sorge vor sogenannten Brain Rot, also einer Art digitaler Verödung durch übermäßigen Smartphone- und Social-Media-Konsum zurück, ebenso wie auf den Wunsch, Falschinformationen zu vermeiden. Ein Soziologieprofessor der Songkyunkwan-Universität erklärte, gerade bei Jugendlichen spiele auch ein verändertes Bewusstsein der Eltern eine Rolle. Insgesamt handelt es sich um eine Gegenbewegung zur von Kurzvideos geprägten digitalen Kultur. Allerdings sei dies wohl eher ein Zeichen für eine wachsende Nische als für eine grundsätzliche Trendwende, hieß es. Kinos müssten weiterhin sehenswerte Filme bieten, während klassische Medien ihren Vertrauensvorschuss auch im digitalen Raum besser nutzen müssten. Ein Kulturkritiker erklärte, junge Menschen würden heute davon ausgehen, bis ins hohe Alter von etwa 150 Jahren zu leben, weshalb auch das Interesse an verlässlichen Gesundheitsinformationen wachse. Etablierte Medien sollten dabei nicht versuchen, sozialen Netzwerken nachzueifern, sondern gerade hier ihre Glaubwürdigkeit bewahren. Hören Sie nun Korea Haut nah. Heute geht es um das Theaterstück Tendong Omijeon, eine alte Geschichte der Frauentheatergruppe Marshall aus Chuncheon. Am 1. Juli hat in Busan das Nationale Theaterfestival der Republik Korea, das größte Theaterfestival Südkoreas, begonnen. Es findet damit nach 43 Jahren wieder in Busan statt und zeigt herausragende Theaterstücke aus allen Landesteilen. Eines der dort gezeigten Werke, Tendong Omijeon, eine alte Geschichte von der Frauentheatergruppe Marshall aus Chuncheon, möchten wir Ihnen heute vorstellen. Das Stück erzählt vom harten Leben einer Süßigkeitenverkäuferin, die vier Ehen und den Tod ihrer jeweiligen Männer erlebt hat. Ihr Sohn erlitt bei einem Unfall Brandverletzungen und erhielt daraufhin den Beinamen Tendongi, zu Deutsch etwa das verbrannte Kind. Nach ihm wird auch die Mutter selbst Tendong Omi genannt. Im März dieses Jahres wurde das Stück beim 43. Gangwon Theaterfestival mit dem Hauptpreis ausgezeichnet. Grundlage ist der Roman Tendong Omijeon der Schriftstellerin Park Jeong-hae. Mehr dazu von der Regisseurin Kim Mia.
전이라는 그런 시가가 있고 입에서 입으로 전해 내려오는 그 비슷한
Es gibt den Roman Tendong Omijeon, der auf dem traditionellen Nebang Gasa, einer von Frauen der Joseon-Zeit verfassten Versdichtung mit dem Titel Hwajeon-ga beruht. Frauen der Joseon-Zeit lebten unter großer Unterdrückung. Doch im Frühling durften sie sich einen einzigen Tag nehmen, um zum Hwajeon-nori, einem Frühlingsausflug, zu gehen. Dort schimpften sie über ihre Schwiegereltern und ihre Ehemänner und verbrachten eine enge, vertraute Zeit miteinander. Da unsere Theatergruppe ausschließlich aus Frauen besteht, passte dieser Stoff besonders gut zu uns. Wir haben das Buch gemeinsam gelesen, es bearbeitet und daraus dieses Stück entwickelt. Zunächst lernen wir die Schauspielerin Lee Eun-ju kennen, die im Stück die Figur Kyo Dong-dek spielt. Als Grundschullehrerin kam sie zunächst aus reinem Interesse zu einem Theaterkurs. Erst nach ihrer Pensionierung begann sie, sich ernsthaft der Schauspielerei zu widmen und entdeckte dabei, was ihr wirklich am Herzen liegt. Hören wir mehr dazu von Lee Eun-ju selbst. Ich wollte schon immer einmal Theater spielen. Durch einen zufälligen Anlass kam ich 2018 mit einem Theaterkurs in Kontakt. Damals arbeitete ich noch als Lehrerin. Nach meiner vorzeitigen Pensionierung konnte ich mich dann noch intensiver dem Theater widmen. Ich betrachte diese Zeit heute als die Blütezeit meines Lebens.
저의 인생에 있어서 황금기, 전성기라고 생각을 하면서 연극을 해왔습니다.
Als nächstes stellen wir Ihnen eine Frau vor, die ihren Alltag als Ehefrau und Mutter hinter sich gelassen hat und nun auf der Bühne ganz sie selbst sein kann. Hören wir die Schauspielerin Kim Sun-sung.
연극을 통해서 즐겁게 하루하루를 멋지게 살고
Ich bin jemand, der durch das Theater ein fröhliches und erfülltes Leben führt. Vier Jahre lang habe ich als Amateurin an einer Theaterakademie Unterricht genommen. Erst in diesem Jahr bin ich dieser Theatergruppe beigetreten und hatte dadurch die Gelegenheit, dieses Stück kennenzulernen. Nachdem mein Mann in den Ruhestand gegangen ist, wollte ich der ständigen Anwesenheit meines Mannes zu Hause etwas entfliehen und habe deshalb mit dem Theaterspielen begonnen. Das Theater hilft mir, Konflikte des Alltags zu bearbeiten. Mein Leben ist dadurch ruhiger geworden und auch mein Blick auf meinen Mann ist milder.
연극을 하니까 삶이 편안해졌고 남편을 바라보는 시각이 부드러워졌습니다.
Es hat viel Mühe gekostet, Frauen zusammenzubringen, deren künstlerische Laufbahn durch Heirat und Kindererziehung unterbrochen wurde, und daraus eine Theatergruppe zu formen. Die Frauentheatergruppe Marshall aus Chuncheon besteht bereits seit 26 Jahren. Sie wird inzwischen von der 6. Generation an Leiterinnen geführt, aktuell von Kim Jae-young.
저희 마실이 26년 됐거든요. 우리 극단에 마실의
마실 gibt es nun seit 26 Jahren. Die Gründerinnen waren junge Frauen Anfang 20 aus ganz unterschiedlichen Theatergruppen, die nach ihrer Heirat ihre künstlerische Tätigkeit aufgeben mussten. Die erste Leiterin, Frau Chang Jong-im, die heute 81 Jahre alt ist und noch immer Theater spielt, hat gemeinsam mit Frau Hong Yong-suk diese Schauspielerinnen mit unterbrochener künstlerischer Laufbahn zusammengeführt. Beim Lesen des Buches hat uns besonders gefallen, wie sehr die darin beschriebenen Frauen unserem eigenen Leben ähneln. Die Botschaft, alleine weiterzugehen und sich auf niemanden zu verlassen, hat uns so sehr angesprochen, dass wir dieses Stück unbedingt aufführen wollten. Zum Abschluss hören wir Zhang Jong-im selbst. Sie freut sich sichtlich darüber, dass in Chuncheon begonnene Geschichte des Frauentheaters es nun bis auf eine Bühne in Busan geschafft hat.
2000년도에 춘천시 시장님으로 계신 분이 일본
Im Jahr 2000 sah der damalige Bürgermeister von Chuncheon in Japan eine Aufführung einer Hausfrauentheatergruppe und wünschte sich, dass es auch in Chuncheon eine Frauentheatergruppe geben sollte. Ich habe daraufhin frühere Kolleginnen aufgesucht, die mit der Schauspielerei aufgehört hatten. Wir haben beschlossen, es gemeinsam als ehrenamtliche Theatergruppe zu versuchen, und so begann alles als Frauentheatergruppe. Heute blicke ich mit großer Freude auf die jüngeren Kolleginnen. Für Menschen, die Theater machen, ist es wirtschaftlich ohnehin nicht leicht. Ich wünsche mir, dass sie trotzdem das tun, was sie können und mögen, und dabei ein gutes Leben führen.
할 수 있는 걸 하면서 잘 인생을 살았으면 하는 그런 소원이죠, 뭐.
In Südkorea erlebt der Markt für Kennenlernen und Begegnungsangebote für Menschen mittleren und höheren Alters gerade einen regelrechten Boom. Immer mehr Menschen jenseits der 50 führen ein aktives, gesellschaftlich engagiertes Leben und lassen sich von ihrem Alter nicht mehr einschränken. Beobachter sprechen inzwischen von den sogenannten aktiven Senioren. Ein Format, das bislang vor allem bei jüngeren Koreanerinnen und Koreanern in ihren 20ern und 30ern belebt war, verbreitet sich nun zunehmend auch unter den 50-Jährigen, das sogenannte Rotations-Speed-Dating. Dabei setzen sich mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer in kurzen, festgelegten Zeitabständen um und führen der Reihe nach Gespräche mit unterschiedlichen Personen, sodass in kurzer Zeit viele Menschen kennengelernt werden können. Wie stark die Nachfrage gewachsen ist, zeigt das Beispiel der Dating-Plattform Shinul, die sich gezielt an Menschen zwischen 50 und 60 Jahren richtet. Dort ist die Zahl der angemeldeten Nutzerinnen und Nutzer von rund 20.000 im Jahr 2023 auf mittlerweile etwa 110.000 gestiegen, mehr als eine Verfünffachung innerhalb von nur 2 Jahren. Auch klassische Partnervermittlungsagenturen reagieren auf den Trend. Bei einer Ehevermittlungsagentur macht die Gruppe der Mitglieder, die gerne wieder heiraten würden, inzwischen rund 20% aller Mitglieder aus. Mehr als die Hälfte davon, also 52,3%, ist über 50 Jahre alt. Auch Umfragedaten bestätigen den Trend. Laut dem Seniorentrendbericht 2024 des KI-Marktforschungsunternehmens Open Survey gaben 32,8% der Menschen über 50 an, sich mehr persönliche Begegnungen im echten Leben zu wünschen. Bei den unter 40-Jährigen waren es mit 25,9% deutlich weniger.
Der Wunsch nach neuen persönlichen Kontakten ist demnach bei älteren Menschen sogar stärker ausgeprägt als bei jüngeren. Hinter dieser Entwicklung stehen auch tiefgreifende Veränderungen in der Familienstruktur. Im Jahr 2024 waren unter allen Einpersonenhaushalten in Südkorea 44,8% der Männer und 60,3% der Frauen über 50 Jahre alt. Auch der Anteil der sogenannten Scheidungen im Herbst des Lebens, also nach mehr als 20 Ehejahren, ist stark gestiegen, von 9,8% aller Scheidungen im Jahr 1997 auf 36,2% im Jahr 2024. Mit der wachsenden Zahl alleinlebender älterer Menschen und einer steigenden Lebenserwartung wächst offenbar auch der Wunsch, die verbleibenden Lebensjahre aktiv zu gestalten. Erfahrungsberichte von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die online geteilt wurden, zeigen zudem einen inhaltlichen Unterschied zu den Verabredungen jüngerer Generationen. Statt wie bei 20- und 30-Jährigen häufig über Beruf oder Vermögensverhältnisse zu sprechen, stehen bei den älteren Teilnehmenden persönliche Lebensgeschichten im Mittelpunkt. Offen wird etwa über den eigenen Gesundheitszustand, frühere Ehen oder Zukunftspläne gesprochen. Bei jüngeren Koreanerinnen und Koreanern ist Rotations-Speed-Dating inzwischen ein ganz gewöhnliches Format, zu dem sich in den sozialen Netzwerken und auf Videoplattformen zahlreiche Erfahrungsberichte finden lassen. Als Gründe für die Beliebtheit gelten vor allem Effizienz und ein geringerer psychologischer Druck. Bei einer einzigen Veranstaltung lassen sich mehrere Menschen kennenlernen, was im Verhältnis zum Zeitaufwand als besonders lohnend gilt und zugleich weniger belastend wirkt als ein klassisches 1-zu-1-Date. Das entspricht besonders dem Lebensgefühl der sogenannten MZ-Generation, junge Koreanerinnen und Koreaner der Millennial- und Generation Z-Jahrgänge, die Wert auf einen effizienten Umgang mit Zeit und Erfahrungen legt. Der genaue Ablauf unterscheidet sich von Veranstaltung zu Veranstaltung, meist führen die Teilnehmenden jedoch unter Anleitung einer Moderatorin oder eines Moderators 10 bis 20 Minuten lang 1-zu-1 Gespräche, bevor sie nach einem Timer-Signal die Plätze wechseln. Namensschilder mit Spitznamen sowie Gesprächskarten mit Fragen oder kleine Spiele sollen dabei helfen, auch mit wildfremden Menschen unkompliziert ins Gespräch zu kommen. Ein weiterer Trend verstärkt die Beliebtheit des Formats zusätzlich. Der Wunsch, Beziehungen auf Basis gemeinsamer Interessen statt bloßer Äußerlichkeiten aufzubauen. Immer häufiger werden deshalb thematische Varianten des Rotations-Speed-Datings angeboten, etwa rund um Lesen, Kunstausstellungen oder Laufsport, um Menschen mit ähnlichen Interessen gezielt zusammenzubringen.
Und nun unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich. Die Sängerin der Gruppe Blackpink war Ende letzter Woche beim Roskilde Festival in Dänemark und dem Opener Festival in Polen als Headliner dabei. Sie sei damit die erste K-Pop-Solokünstlerin, die bei beiden europäischen Musikfestivals aufgetreten sei, teilte ihre Agentur OA Entertainment am Montag mit. Bei den Auftritten am Freitag und Samstag trug sie ihre größten Hits wie Mantra, Extra L, Starlight und Like Jenny vor. Der Leiter des Festivals in Dänemark, Thomas Sønderby Jebsen, erklärte, dass Jennys Teilnahme die zukunftsgerichtete Identität des Festivals unterstreiche. Die polnischen Organisatoren nannten Jenny eine der einflussreichsten Künstlerinnen der Gegenwart. Jenny wird in diesem Jahr noch bei weiteren Festivals auftreten, darunter Mad Cool Festival in Spanien, Lollapalooza Chicago in den USA und Summer Sonic in Japan. Kihyun von Monster X hat eine neue Solo-EP veröffentlicht. Das Rock-Genre liegt ihm, doch für das neue Album Borderline wählt er bewusst ein Hauptlied, das zwar rocklastig, aber hinsichtlich des Stimmumfangs auch anspruchsvoller ist. Er habe den Wunsch gehabt, nicht immer das Gleiche zu machen und eine andere Seite seiner Stimme zu zeigen, selbst wenn ihm dies ein wenig Angst bereiten würde. Das verriet er am Dienstag in einem Medieninterview in Seoul. Weil das Lied mit seinem Spannungsbogen, lyrischen Abschnitten und explosiven Momenten gleichermaßen furchteinflößend und zufriedenstellend sei, habe er es So Good genannt. Der EP-Titel Borderline steht dafür, dass auf eigene Entscheidung Linien überschritten werden, was zu einem guten oder schlechten Ergebnis führen könne. Die EP sei vollständig nach seinem eigenen Willen entstanden, nicht ein einziges Detail sei festgelegt worden, ohne dass seine Meinung dazu eingeholt wurde. Mit dieser EP habe er nach vielen Experimenten seine ihm eigene Klangfarbe gefunden, berichtet er stolz. Gehirn debütierte 2015 als Hauptsänger von Monster X und machte sich schnell einen Namen wegen seiner kräftigen Stimme und seines Stimmumfangs. 2022 startete er seine Solokarriere mit dem Album Voyager. Es folgte die erste EP mit dem Titel Use. Die K-Pop-Gruppe BTS wird in Zusammenarbeit mit dem British Museum in Großbritannien koreanisches Kulturerbe vorstellen. Das gab die Agentur der Gruppe Big Hit Music am Mittwoch bekannt. Aus Anlass der Konzerte in der britischen Hauptstadt finden dort unter dem Namen BTS The City Arirang London verschiedene Veranstaltungen statt. Nun wurde auch die Zusammenarbeit mit dem British Museum, einem der drei größten Museen der Welt, besiegelt. Angeboten wird das Mitmachprogramm Korea Gallery Trail, das vom 6. bis 23. Juli in der Korea Gallery des Museums stattfindet. Die Teilnehmer können Exponate aus der ständigen Sammlung kennenlernen, die eingebettet in den Albumtitel Arirang mit Hoffnung, Resilienz und Zugehörigkeit zu tun haben. Das Projekt umfasst Exponate, die vom Gelehrtenzimmer Sarangbang, dem Munja oder Mondtopf, goldenen Ohrringen, Dachendziegeln und dem Klang der heiligen Glocke von König Songdok dem Großen inspiriert sind, welcher im Titel Nummer 29 des BTS-Albums Arirang zu hören ist. Am 4. Juli war bereits The City London gestartet worden. Ikonische Londoner Wahrzeichen werden hierfür in das symbolische Rot von Arirang getaucht. Die Auftritte im Stadion des Clubs Tottenham Hotspur fanden am 6. und 7. Juli statt. Das waren unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich.
Mit dem Lied You Are Precious, gesungen von Cho Kyu-chan und Park Sun-ju, beenden wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis morgen.
Koreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 걱정돼서 그래. 걱정돼서 그래 heißt auf Deutsch so viel wie ich mache mir Sorgen. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Als seine Frau Kim Hae-won sich plötzlich anders als sonst verhält, macht sich Seo Do-woo Sorgen. Hae-won versucht, ihn zu beruhigen. An einer Stelle sagt Do-woo hier, 걱정돼서 그래. Ich mache mir nur Sorgen.
걱정돼서 그래.
걱정돼서 그래.
걱정돼서 그래.
Mit 걱정돼서 그래 kann man zum einen zeigen, dass man sich Sorgen um sein Gegenüber macht. 시험시험해. 걱정돼서 그래. 그래, 좀 쉴게. Mach auch mal eine Pause. Ich mache mir Sorgen. In Ordnung, ich mache eine Pause. Hier noch ein Beispiel. 밥 잘 챙겨 먹어. 걱정돼서 그래. 알았어. Pass auf, dass du genug isst. Ich mache mir Sorgen. In Ordnung. Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
밥 잘 챙겨 먹어. 걱정돼서 그래.
알았어.
밥 잘 챙겨 먹어. 걱정돼서 그래.
알았어. 밥 잘 챙겨 먹어. 걱정돼서 그래.
알았어.
밥 잘 챙겨 먹어. 걱정돼서 그래.
알았어.
Zum anderen kann man damit sein Verhalten erklären, wenn man fürchtet, dass es missverstanden werden könnte. 간섭하려는 건 아니었어. 걱정돼서 그래. 내가 알아서 할게. Ich wollte mich nicht einmischen, ich mache mir nur Sorgen. Ich kümmere mich da selbst drum. Hier noch ein Beispiel. 잔소리 아니야. 걱정돼서 그래. 그래, 알았어. Ich schimpfe nicht, ich mache mir nur Sorgen. Okay, in Ordnung. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
잔소리 아니야. 걱정돼서 그래.
그래, 알았어.
잔소리 아니야. 걱정돼서 그래.
그래, 알았어. 잔소리 아니야. 걱정돼서 그래.
그래, 알았어.
잔소리 아니야. 걱정돼서 그래.
그래, 알았어.
Hallo und herzlich willkommen zu Schritte zur Wiedervereinigung von KBS World Radio. In dieser wöchentlichen Sendung berichten wir über Land und Leute auf der koreanischen Halbinsel mit dem Schwerpunkt Nordkorea. Am Mikrofon Choi Kyung-in. Nordkorea. Bei diesem Namen denken viele Menschen noch heute an die erschütternden Bilder des sogenannten mühsamen Marsches der 1990er Jahre und der damaligen Hungersnot. Doch dieses Bild beginnt sich zu verändern. Internationale Medien berichten inzwischen sogar von einem wirtschaftlichen Aufschwung des Landes. Lässt Nordkorea die Armut tatsächlich hinter sich? Mit Lee Hae-jong, Leiterin des Zentrums für Wiedervereinigungsökonomie am Hyundai Wirtschaftsforschungsinstitut, gehen wir heute dem aktuellen Zustand der nordkoreanischen Wirtschaft auf den Grund. Am 8. Juni besuchte Chinas Staatspräsident Xi Jinping Nordkorea. Die nordkoreanischen Staatsmedien berichteten ausführlich über den Besuch. Doch das Wall Street Journal richtete den Blick auf einen anderen Aspekt. Es bezeichnete Nordkorea als eine der derzeit erstaunlichsten wirtschaftlichen Erfolgsgeschichten der Welt.
Die Wall Street Journal은 북한이 러시아에 이 대규모 탄약이나 무기를 공급하고
Das Wall Street Journal geht davon aus, dass Nordkorea Russland große Mengen an Munition und Waffen geliefert und im Gegenzug Öl, Lebensmittel, Rohstoff und Maschinen erhalten habe. Dadurch habe sich die während der Pandemie stark geschrumpfte Wirtschaft wieder erholt und der finanzielle Spielraum vergrößert. Berichte aus Pyongyang sprechen zudem von einer Ausweitung digitaler Dienstleistungen. Taxi-Apps, QR-Zahlungen und Smartphones gehörten inzwischen zum Alltag. Auch das Konsumverhalten habe sich verändert. Als Symbol dieser Entwicklung gilt auch der Wohnungsbau. Unter Kim Jong-un wurden im Pyongyanger Stadtteil Hwasong innerhalb eines Jahres 10.000 Wohnungen fertiggestellt. Nach Einschätzung des Wall Street Journal übertraf das sogar den Wohnungsneubau in Los Angeles oder Chicago.
Auch die New York Times sprach von einer wundersamen Verwandlung Nordkoreas. Die Ursache für dieses Wachstum sehen ausländische Medien vor allem in der militärischen Zusammenarbeit mit Russland. Nordkorea lieferte Waffen an Russland und entsandte mehr als 15.000 Soldaten. Im Gegenzug erhielt das Land Energie, Baumaterial und andere Güter. Das südkoreanische Institut für nationale Sicherheitsstrategie schätzt, Nordkorea habe durch die Truppenentsendung und Waffenverkäufe bis zu 14,4 Milliarden US-Dollar verdient. Das entspricht einem erheblichen Teil der nordkoreanischen Wirtschaftsleistung. Das reale Bruttoinlandsprodukt Nordkoreas belief sich 2024 auf rund 36 Billionen Won, umgerechnet etwa 23,2 Milliarden Dollar. Den durch den Russlandkrieg entstandenen wirtschaftlichen Sondereffekt nutzt Nordkorea als Hebel. Als weiteres Sprungbrett dient dem Land die Erholung des Handels mit China.
2020년부터 2022년까지 3년 연속 마이너스 성장을 하면서 북한이 90년대 이후에 다시 한번
Zwischen 2020 und 2022 befand sich Nordkorea in der schwersten Wirtschaftskrise seit den 1990er Jahren. Mit der Wiederaufnahme des Güterzugverkehrs zwischen Sinŭiju und Tandong erholte sich jedoch auch der Handel mit China. Lebensmittel, Dünger, Medikamente sowie Konsum- und Vorprodukte gelangten wieder ins Land und brachten die Wirtschaft zurück auf Wachstumskurs. Heute entfallen mehr als 90% des nordkoreanischen Außenhandels auf China. Der Handel hat inzwischen fast wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht.
Nordkorea und China pflegen bereits seit den 1950er Jahren enge Handelsbeziehungen. Die Grenzregion entwickelte sich dabei zu einer wichtigen Drehscheibe für Waren und Menschen und gilt bis heute als wirtschaftliche Lebensader Nordkoreas. Während der Corona-Pandemie brach der Handel infolge der Grenzschließung drastisch ein. Nach der Wiedereröffnung der Grenze erholte er sich jedoch rasch und erreichte laut chinesischer Zollstatistik im April den höchsten Stand seit 8 Jahren. Manche Analysen gehen zudem davon aus, dass chinesische Bauteile zur Verbreitung von Smartphones und Elektrofahrzeugen in Nordkorea beitragen. Trotz internationaler Sanktionen wächst Nordkoreas Wirtschaft weiter. Eine wichtige Rolle spielt dabei allerdings auch eine dunkle Einnahmequelle, und zwar Cyberkriminalität.
UN-안보리 대북제재위의 전문가 패널은 2017년부터 2023년까지 북한이 암호화폐 탈취를
Das Expertengremium des UN-Sicherheitsrats schätzt, Nordkorea habe zwischen 2017 und 2023 durch Cyberkriminalität, insbesondere den Diebstahl von Kryptowährungen, rund 3 Milliarden US-Dollar erbeutet. Die Einnahmen aus solchen Cyberdiebstählen könnten demnach bis zur Hälfte der gesamten Deviseneinnahmen Nordkoreas ausmachen. Rund 40% der Finanzierung der nordkoreanischen Massenvernichtungswaffenprogramme stammten laut dieser Analyse aus illegalen Cyberaktivitäten. Beim Diebstahl digitaler Vermögenswerte greifen nordkoreanische Hackergruppen wie Lazarus weltweit Kryptobörsen und digitale Wallets an. Die gestohlenen Vermögenswerte werden anschließend in Kryptowährungen umgetauscht und gewaschen. Zum Einsatz kommen außerdem Ransomware, gezielte Phishing-Angriffe und Attacken auf Lieferketten, um Finanzinstitute und Unternehmen anzugreifen und Bargeld oder digitale Vermögenswerte zu erbeuten. Solche Fälle werden immer wieder aufgedeckt.
Nordkorea baut seine Cyberfähigkeiten bereits seit den 1980er Jahren systematisch aus. Seit 2000 werden gezielt IT-Talente ausgebildet. 2009 gründete Nordkorea das Generalbüro für Aufklärung, das seitdem staatlich gelenkte Cyberoperationen koordiniert. Bereits damals legten Cyberangriffe zeitweise die Netzwerke wichtiger südkoreanischer und amerikanischer Behörden lahm. Heute setzen nordkoreanische Hacker vielfältige ausgefeilte Cybertechniken ein, um digitale Gelder zu stehlen. Seit der Pandemie schleusen sich nordkoreanische IT-Fachkräfte unter falscher Identität in ausländische Unternehmen ein. Mithilfe künstlicher Intelligenz erstellen sie gefälschte Identitäten und verdienen so Devisen. Der Zufluss von Geldern aus solchen illegalen Cyberaktivitäten und aus der Zusammenarbeit mit dem Ausland verändert das Bild Nordkoreas.
현재 공개된 자료들을 좀 종합해 보면 중국과 러시아와의 협력 그리고 이러한 사이버 범죄나
Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen fließen die Deviseneinnahmen aus der Zusammenarbeit mit China und Russland sowie aus Cyberkriminalität und illegalen Exporten vor allem in vier Bereiche: die Nuklearraketen- und Massenvernichtungswaffenprogramme, den Ausbau der Stadtinfrastruktur in und um Pyongyang, den Erhalt der Kernteile des Regimes sowie zum Teil in Luxuskonsum. Für die Verbesserung der Lebensbedingungen der einfachen Bevölkerung wird davon hingegen nur äußerst begrenzt etwas verwendet. Das zeigt sich vor allem in Pyongyang durch einen sichtbaren Bauboom und steigenden Konsum. Auf den Straßen fahren inzwischen chinesische Elektroautos und selbst BMW-Autohäuser, Gaming-Cafés oder Tierbedarfsgeschäfte gehören mittlerweile zum Stadtbild.
찾아볼 수 있어서 과거와는 굉장히 다른 모습을 보이고 있다라는 기사들이 나오기도 했죠.
In Videos, die Ausländer nach einem Besuch in Pyongyang in den sozialen Netzwerken veröffentlicht haben, sind immer wieder Fahrzeuge mit gelben Privatkennzeichen zu sehen. Ein paar Fingertipps auf dem Smartphone genügen, um ein Taxi zu rufen. Bezahlt wird bequem per QR-Code. Digitale Zahlungsplattformen und mobile Dienste sind längst Alltag. Neue Hochhaussiedlungen haben die Skyline der Hauptstadt verändert. Nachts erstrahlen Hochhäuser und Geschäfte in hellem Licht. Satellitenbilder zeigen zudem, dass die nächtliche Helligkeit Nordkoreas heute etwa dreimal so hoch ist wie noch vor 5 Jahren. Doch erlebt die nordkoreanische Wirtschaft wirklich einen Boom.
2025년에 북한 경제는 2023년 이후에 플러스 성장 흐름을 이어갔을 것으로 보여집니다.
Im Jahr 2025 dürfte Nordkoreas Wirtschaft den seit 2023 anhaltenden Wachstumskurs fortgesetzt haben. Nach der offiziellen Beendigung der pandemiebedingten Notlage im August 2022 normalisierten sich Außenhandel und Wirtschaftsaktivitäten wieder. Damit wurde der Grundstein für das Wachstum der Jahre 2023 bis 2025 gelegt. Hinzu kamen umfangreiche Investitionen und Produktionssteigerungen zur Erreichung der Ziele des Fünfjahresplans. Auch höhere landwirtschaftliche Erträge sowie Fortschritte im Wohnungsbau, in der Regionalentwicklung und im Gesundheitswesen dürften das Wachstum zusätzlich gestützt haben. Allerdings handelt es sich eher um eine Phase der Stabilisierung als um einen nachhaltigen Strukturwandel. Vielmehr diente das Wachstum in erster Linie dazu, das zuvor geschwächte Wirtschafts- und Gesellschaftssystem wieder zu stabilisieren und aufrechtzuerhalten. Insgesamt war dies vor allem eine Phase der Konsolidierung des Fünfjahresplans von 2021 bis 2025.
Nach Schätzungen der südkoreanischen Zentralbank beträgt Nordkoreas reales Bruttoinlandsprodukt für 2024 36.965,4 Milliarden Won, also umgerechnet etwa 24 Milliarden Dollar, ein Plus von 3,7% gegenüber dem Vorjahr. Das entspricht dem stärksten Wachstum seit 8 Jahren. Von diesem Wachstum profitiert die Bevölkerung jedoch kaum.
북한의 원달러 환율이 올해 1월 4일에 39,200원에서 3월 29일에는 54,000원.
Der Wechselkurs des nordkoreanischen Won zum US-Dollar stieg seit Jahresbeginn um fast 80% und überschritt im April erstmals seit 2009 wieder die Marke von 70.000 Won. Ursache sind unter anderem eine Ausweitung der Geldmenge durch staatliche Großprojekte und Lohnerhöhungen sowie die Einführung digitaler Zahlungsmittel. Hinzu kommt, dass nach der Wiedereröffnung der Grenze und der Erholung des Handels zugleich die Nachfrage nach Devisen stieg, während deren Angebot durch staatliche Devisenkontrollen zurückging. Gleichzeitig horteten viele Menschen aus Sorge vor einer weiteren Abwertung lieber US-Dollar oder chinesische Yuan.
비축하려고 하는 모습들, 이런 것들 때문에 최근에 환율이 좀 급등했던 것으로 보여집니다.
Im Mai veröffentlichte das IBK Wirtschaftsforschungsinstitut einen Bericht, wonach der Kurs des nordkoreanischen Won zum Dollar seit Jahresbeginn um fast 80% gestiegen sei. Als Gründe nennt das Institut unter anderem kräftige Lohnerhöhungen, die Ausgabe der gutscheinartigen 50.000 Won-Geldscheine und den anhaltenden Devisenmangel. Auch die Preise steigen rasant.
북한 역시 중동 전쟁으로 말미암아서 상당히 경제적으로 어려움에 처해 있습니다. 산업용 물자 확보에 차질을 빚고 있고 물가가 오르고 있고 환율이 치솟고 있습니다.
Nordkoreas Wirtschaft wächst zweifellos rasant. Im ganzen Land wird gebaut und die sogenannten Dunju, eine neue, wohlhabende Unternehmerklasse, leben in Luxuswohnungen und leisten sich teure Hobbys wie Golf und Reitsport oder teure Markenartikel. Einem UN-Bericht zufolge litten zwischen 2019 und 2021 jedoch 4 von 10 Nordkoreanern an Mangelernährung. Die wirtschaftliche Erholung bedeutet also nicht Wohlstand für die gesamte Bevölkerung. Von einem flächendeckenden wirtschaftlichen Aufschwung kann deshalb bislang keine Rede sein. Der wirtschaftliche Aufschwung bedeutet also keineswegs Wohlstand für die gesamte Bevölkerung. Je mehr Nordkorea durch Waffenlieferungen an Russland die engere Zusammenarbeit mit China und illegale Cyberaktivitäten einnimmt, desto größer wird die Kluft zwischen Pyongyang und der Provinz, zwischen der privilegierten Elite und der übrigen Bevölkerung. Das war's für heute mit dem Programm Schritte zur Wiedervereinigung. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Choi Kyung-in. Auf Wiederhören.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.